Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es ist heiß geworden in Berlin tatsächlich. Sehr, sehr heiß, aber wenigstens kann ich dabei an meinem Schreibtisch sitzen und kann den Tag genießen. Nicht ganz so gut haben es da andere Akteure in diesem Podcast. Oskar, wie hast du... Schöne Grüße erstmal nach Clermont. Wie hast du die letzte Woche überstanden?
Ja, schöne Grüße. Ich hoffe, ihr hört es, dass ja auch die Audioqualität schon ein bisschen besser geworden ist. Bei uns ging es tatsächlich, beziehungsweise für mich ging es jetzt schon los. Ich komme ja sozusagen aus einer Pro-de-Deux-Saison. Dementsprechend hatte ich jetzt ewig lange Ferien und starte sozusagen eine Woche vorm eigentlichen Trainingstart. Also wir beginnen eigentlich erst am Montag, dem 20. habe ich jetzt schon eine Woche vorher angefangen mit, wir sind eine ganz kleine Trainingsgruppe, eben nur mit den wenigen, die halt Pro-de-Deux spielen. Manche sind ja auch noch gar nicht da, Barnaba Massa ist ja noch mit der U20 weg. Also wir sind eine ganz kleine Trainingsgruppe, haben jeden Morgen Training von, ja sagen wir mal, von 8 Uhr bis 12 Uhr. Und ist heiß, 31 Grad, aber gibt mir auf jeden Fall einen Grund, vielleicht auch mal mit dem Auto hier ein bisschen durch die Gegend zu fahren, sich die schönen Seen in der Umgebung anzuschauen. Dementsprechend, noch ist alles ganz entspannt. Und ab Montag wird sich das dann, glaube ich, ändern, denn die Tage werden dann wieder länger. Haben wir teilweise bis 17 Uhr Training, Meetings etc. Und Christoph ja auch bekannt für seine Preseasons. Es geht wohl wieder an die Vulkane mit Übernachtung. Ich bin gespannt, wie es wird.
Ich auch in jedem Fall. Also ich mache ja gerade meine Reiseplanung. Werde tatsächlich, also Stand jetzt zum Heimspiel am 21. dann gegen Bayonne im Stadion hoffentlich dann sein, wenn wir Tickets alle kriegen. Ich bin eine sehr Bayonne-lastige Zeit, weil ich hoffe, das Wochenende davor, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, das Wochenende davor zum ersten Spieltag dann gegebenenfalls in Bayonne zu sein. Also mal schauen, wie das wird. Aber über die Reiseplanung, dazu kommen wir noch. Hast du denn, also ich meine, ich war ja schon mal in Clermont oder zwei, dreimal schon. Ich habe die Kathedrale gesehen, ich habe das Michelin-Museum gesehen auch. Wenn das jetzt natürlich nochmal eine andere berufliche Relevanz für mich hat. Also keine, aber gut, sei es drum. Ich habe den Place de Jaune natürlich gesehen. Vichy kenne ich mittlerweile. Hast du denn noch jetzt schon vielleicht einen Geheimtipp, der...
Also es sind viele interessante Punkte schon angesprochen. Place de Jaune, also genau da wohne ich. Das ist sozusagen 100 Meter davon entfernt. Hier ist meine Wohnung. Und Kathedrale kann ich empfehlen. Sonst ist natürlich die Stadt, wenn man sie mit Brief vergleicht, natürlich fünfmal, sechsmal so groß. Allein sowas wie ein Einkaufszentrum, dass es das hier überhaupt gibt, das ist jetzt nach den zwei Jahren in Brief vollkommen neu. Du hast auch schon, jetzt ist hier die Waschmaschine, ich hoffe, man hört die nicht. Du hast auch schon angesprochen mit Vichy. Da waren wir tatsächlich gestern.
Spannend.
Weil gestern, ne, freier Tag, Montag, Dienstag, Training, Mittwoch frei und dann eine Stunde durch rübergefahren. Sicherlich auch für jeden, den ja deutsch-französische Geschichte interessiert, durchaus interessant. Geschichtsträchtiger Ort, den man vielleicht mal gesehen haben sollte. Bis darauf ist jetzt aber nicht so viel zu sehen. Ist eine 25.000 Einwohnerstadt. Schöne Pferderennbahn, wem das gefällt. Aber ansonsten denke ich, ist Clermont doch eine Stadt mit richtig Lebensqualität. Man kann gut wandern gehen, was ich mir habe sagen lassen. Dass ich das jetzt natürlich meines Berufes wegen noch nicht gemacht habe, was sicherlich auch noch kommen würde in der Vorbereitung, ist natürlich klar. Aber ja, Top-Stadt, Top-Umgebung und wie sagt man, Michelin-Führer ist ein Umweg wert. Ja, 2 Sterne.
Ja.
Also kommt vorbei, schaut es euch an.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Sehr, sehr spannend auch das Fußballstadion. Ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt schon mit dem Umbau angefangen haben, aber auch das eine durchaus... einzigartige Architektur kann man auch mal gesehen haben. Natürlich der nächste Saison nur noch ein Zweitligastadion. Werden allerdings Stand jetzt nicht auf die Girondins de Bordeaux treffen. Der Deal mit den Liverpool-Eigentümern, mit der Fenway Sports Group, ist durchgefallen aufgrund der hohen Stadionkosten interessanterweise und der generell schwierigen Zukunft des französischen Fußballs oder der generell schwierigen ökonomischen Zukunft des französischen Fußballs. Andreas Begründung sehr spannend, haben ja jetzt ihre Fernsehdeals verkauft an DAZN und noch irgendjemand anderen. Sehr gespannt, sehr viel weniger Geld als erhofft und davon geht ja noch ein großer Teil an eine Investmentfirma weg. Entsprechend, ja. ein wenig schwierig.
Umso besser eigentlich für uns Rugby-Fans, weil ja, Rugby immer eben noch bei Canal Plus. Canal Plus ja eigentlich, zumindest nach meiner Wahrnehmung, so die Streaming-Seite, gibt es ja wirklich alles über ja eben Rugby, aber auch die Premier League, Fußball, Tour de France, aber halt auch ein ganz großes Entertainment-Angebot, was Filme, Serien etc. angeht. Und ich glaube, wer da stattfindet, und das ist ein Abo für 50 Euro und du hast wirklich alles, also wirklich alles, 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 wenn ich Französisch, ja, wenn ich Französisch so gut könnte, dass es sich wirklich lohnen würde, würde ich es wahrscheinlich auch selber bezahlen. So muss ich schnorren, weil ich nutze ja nur der Sport, die Sportabteilung. Nee, aber das ist natürlich top, dass dann Rugby immer noch bei Canal Plus ist und zeigt natürlich auch die Prioritäten, welches Entertainment-Angebot man sich eben als Sender einkauft.
Ja, ja. Mit Canal oder mit der LFP, also dem französischen Fußballligaverband, natürlich auch durchaus einige Differenzen gehabt in den vergangenen Jahren. Einmal die abgebrochene Corona-Saison, die für ja, Differenzen gesorgt und der Umgang damit. Dann die Entscheidung der LFP, die Liga zu verkleinern. Man ist ja von 20 auf 18 Teams runtergegangen, was natürlich mehrere Dutzend Spiele bedeutet, die wegfallen. Was natürlich nicht das ist, wofür Canal Plus den Fernsehvertrag unterschrieben hat. Entsprechend man da nicht ganz begeistert. Apropos Begeisterung, kommen wir vielleicht tatsächlich zum Sportlichen. Zumindest ein kleines bisschen. Vielleicht, wo wir gerade bei deutschen Spielern in Frankreich sind, eine Transfer-News, die wir noch vermelden können. Christopher Hesenbeck, der ja nur noch bedingt deutscher Nationalspieler ist, beziehungsweise ist es ja in der Vergangenheit gewesen, aber wird es ja nicht nochmal werden. Aber was er werden wird, ist ein Spieler von Saint-Jean-de-Luz unten im Baskenland, zumindest für 6 Monate, bevor es dann wieder zurück in die Major League Rugby geht. Wird er also nochmal in der National 2 spielen, ein ja, nachvollziehbarer Schachzug nach, sagen wir mal, der verkorksten Saison in Biarritz, wo er ja, ich glaube, nur 2 oder 3 Spiele gemacht hat. Das war ja wirklich, aber er muss nicht umziehen und wird in Saint-Jean-de-Luz sicherlich das ein oder andere Mal öfter zum Zug kommen. Er ist immer noch der beste Scorer von Vannes. Unter anderem. Von daher, ja, da natürlich an dieser Stelle sehr viel Erfolg und mal schauen, was daraus wird.
Ja, ich habe eigentlich nicht so viel zu sagen. Also du hast eigentlich schon alle Fragen beantwortet. Dementsprechend kommen wir mal vielleicht zu einer Anekdote über französischen Vereinsrugby, der diese ja verrückte Liga so ein bisschen, wie soll man das sagen, ja auch irgendwie ausmacht, ja, was es vielleicht im Fußball nicht so gibt. Oder vielleicht auch so ein bisschen ein Skandalchen, was ein bisschen erfreulicher, zumindest lustiger ist, als auch andere, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Und zwar Béziers kommt die Rechte an der eigenen Marke zurück. Wir hatten das vor ein paar Folgen schon mal erklärt, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht haben wir auch ein paar neue Hörer dazu bekommen, weiß man nicht ganz genau. Dementsprechend, Marc, kannst du ja vielleicht nochmal einmal so ein bisschen den Kontext für diejenigen erklären, die nicht Bescheid wissen.
Ist eine wilde Geschichte letzten Endes. Wenn wir einmal zurückgehen, erinnern wir uns, dass die Stadt Béziers vor ein paar Jahren den Verein gekauft und übernommen hat, nachdem der Verein ja durch verschiedene Hände gegangen ist. Und die Stadt hat den Verein entschuldet, saniert und seitdem steht er für einen symbolischen Euro zum Verkauf. Seit einem Jahr, jetzt mittlerweile hat man ja Interessierte wohl gefunden. Aber die Geschichte war, dass wohl, und da kommt man so ein bisschen ins Munkeln, es gibt nämlich eine gewisse Dame, Constance C., den Nachnamen können wir vielleicht an der Stelle einmal weglassen, die früher im Rathaus gearbeitet hat, Parteimitglied der mittlerweile auch in Deutschland durchaus bekannten rechtsextremen Rassemblement National und von ihrer Sorte auch nicht unbedingt eine der liberaleren VertreterInnen dieser Partei, hatte einen Zeitarbeitsvertrag oder einen befristeten Vertrag im Rathaus. Der wurde nicht verlängert nach einem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war nach einer Wahl, dass der Vertrag dann nicht verlängert wurde mit dem neuen Bürgermeister. Und sie hat dann ihre Verbindung genutzt, denn ihr Ex-Mann, beziehungsweise der Schwiegervater des Ex-Manns, der Vater des Ex-Manns, der Schwiegervater des Ex-Manns wäre ihr eigener Vater, der Vater ihres Ex-Manns, ist nämlich derjenige, der beauftragt ist mit dieser ganzen Sache. Und um ihm eins reinzudrücken, hat sie ihre privaten Quellen genutzt, ihre Kenntnisse aus ihrer Zeit im Rathaus genutzt und herausgefunden, dass die Markenrechte der Association, also dem Amateurteil des Vereins, dem Stammverein, wie auch immer, vergessen hat, die Rechte am Markenlogo, am Namen, am Wappen, am Slogan zu verlängern und hat auslaufen lassen und hat sich diese Rechte angeeignet. Laut eigener Aussage, um den Verein vor den inkompetenten Menschen zu schützen, die der Stadt und dem Verein schaden wollen. Wie gesagt, wir reden hier von den Menschen, die mit viel öffentlichem Geld den Verein saniert und auf gesunde Beine. Ja, ich meine, mit Zuschauerrekorden der letzten 20 Jahre, einem Playoff-Platz, den es schon ewig nicht gab, sei das alles mal dahingestellt. Sie hatte eben halt sich die Rechte an dieser Marke eintragen lassen. Hätte bedeutet, dass der Verein in der kommenden Saison nicht das Vereinswappen hätte benutzen dürfen, nicht den Slogan hätte benutzen dürfen, nicht die Vereinsfarben hätte benutzen dürfen, nicht den Namen hätte benutzen dürfen oder eben für die Nutzung all dieser Dinge hätte bezahlen müssen. Was natürlich für einen Verein eine Vollkatastrophe wäre. Die Gerichte haben jetzt entschieden, nein, die gute Frau Constance C. hatte keinerlei Recht, diese Marke eintragen zu lassen, denn man muss die Marke aktiv nutzen, um ein Recht darauf haben, die Marke einzutragen. Sie kann diese Marke gar nicht aktiv nutzen, das funktioniert nicht. Entsprechend hat sie kein Anrecht darauf, diese Marke eintragen zu lassen. Zudem hätte sie sich die Markenrechte unrechtmäßig angeeignet, das Wissen unrechtmäßig angeeignet und auf eine betrügerische Art und Weise. Entsprechend eine tatsächlich sehr spannende Rechtsprechung, wie ich finde, auch wenn ich natürlich kein Jurist bin, neben Schadensersatz von 10.000 Euro, 7.000 Euro an die Gerichte für die Verhandlungen. Das erstmal das, soweit so normal, aber das Gericht hat auch festgelegt, dass sie auf eigene Kosten das Ergebnis bzw. das Urteil des Gerichtes drucken lassen muss. Und zwar in 5 Lokalzeitungen, also den 5 semi-großen Lokalzeitungen, also Le Midi Libre. Das ist die große Zeitung im EO, also Montpellier. Ist tatsächlich, wenn man zwischen Béziers von Béziers nach Montpellier fährt, ist es ein sehr großes silbernes Gebäude, das man links von der A9 sieht. Das ist nicht zu übersehen, das ist die große Lokalzeitung der Region. La Dépêche du Midi ist auch eine relevante Zeitung. L'Indépendant ist eine sehr relevante Zeitung, aber eigentlich südlich von Béziers. Also im Departement. Auch, also ihre drei Lokalzeitungen, die sie haben, sind Narbonne, Carcassonne und Perpignan. Ja. Das ist eine interessante Entscheidung. Le Figaro ist eine bekannte Zeitung, das ist in Ordnung, das passt. Und La Glorieuse, also von Agglomération abgeleitet, La Glorieuse, also die glorreiche Agglomération, also scheint wirklich irgendwie ein lokales Anzeigenblatt zu sein. Aber ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Entscheidung, dass sie das auch noch auf eigene Kosten publik machen muss, was auf der anderen Seite aber Sinn ergibt, weil sie ja zum einen sehr groß in Zeitungsinterviews behauptet hat, was sie alles machen würde für den Verein, warum sie das alles macht. Auf der anderen Seite natürlich eine Sache, wo es um Öffentlichkeit geht und es für den Verein natürlich sehr hilfreich ist, wenn sie öffentlich klarstellen muss, dass sie die Rechte nicht mehr hält. Das beruhigt natürlich potenzielle Partner und Sponsoren ungemein.
Ja, gar nicht mal so schlecht. Aber vielleicht für euch dann nochmal, wenn ihr Markenrechte besitzt, dann jetzt mal checken, ne? Bevor.
Ja. Also gibt den einen oder anderen Verein, der wohl auch Top-14-Verein, der wohl erstmal ihre Juristen losgeschickt hat. Oder seine Juristen losgeschickt hat, um das einmal checken zu lassen. Der Lerne Pendant hat da tatsächlich die Arbeit für die drei regionalen Vereine gemacht und für Carcassonne, Narbonne und Perpignan nachgeguckt. Und das wäre, hätte Carcassonne betroffen, bei denen die Rechte innerhalb von einem Jahr ausgelaufen wären. Von Vereinsseite hieß es nur, man hätte das auf dem Schirm. Aber weil es in Carcassonne ja tatsächlich auch ein bisschen anders ist, weil sie ja das Wappen geändert haben letztes Jahr. Und das, was ausläuft, ist tatsächlich das alte oder das Markenrecht auf das alte Wappen. Das alte Logo. Wäre spannend, wie es dann rechtlich damit aussieht, ob das jemand übernehmen dürfte, weil das ja nicht mehr
aktiv genutzt wird.
Aktiv genutzt, ja. Aber dafür bin ich zu wenig Jurist, um das tatsächlich einschätzen zu können. Aber das,
Das zumindest ist, dazu, ich, alle
so mega relevant.
PSG-Fans können sich also freuen, das Trikot und der Name bleibt der gleiche. Jetzt ist ja Offseason auch immer so ein bisschen Sommerloch, alle sind im Urlaub, auch in Frankreich jetzt angefangen. Der Transfermarkt ist ja eigentlich auch, wenn man so will, ist auch geschlossen. Ein paar Dinge gibt es aber doch noch, über die man reden kann, die uns auch gefragt worden sind. Also es hat hier, sagt man, auf Instagram haben uns Nachrichten erreicht, einfach nur, uns wurden Beiträge gesendet, dass eben zum Beispiel Leigh Halfpenny unterschrieben hat in Wann, uns oder unterschreiben soll in Wann. Uns wurde gefragt, was wir zum Wechsel von Naoto Saito aus der japanischen Liga von den Tokyo Sunglove zu Toulouse sagen. Man kann natürlich auch noch drüber reden, was denn mit Jaminet, Toulon, Capuzzo und Toulouse so auf sich hat. Mit was wollen wir anfangen, Marc? Was war so eine dieser Nachrichten, die dich am meisten überrascht hat?
Vielleicht die eine, die du noch nicht erwähnt hast, weil es deinen ehemaligen Verein betrifft, aber das ist, glaube ich, so im Moment das, was mich am, über die anderen Sachen, nicht, dass es nicht spannend ist, können wir gerne, also freue ich mich darüber zu reden, aber das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass Brief sich einen ehemaligen Judoka sichern wollen.
Ich muss nochmal fragen, wo du das gelesen hast, Marc, weil ich kann das nicht glauben.
Ich habe meine Quellen. Okay. Die haben auch, also ich habe Fotos geschickt bekommen, die ihn auf der Bank neben Courtney Lost zeigen. Und wir reden hier von Joseph Terek, ehemaliger französischer Judo-Meister oder zweifacher französischer Judo-Meister in der unter 100 Kilo-Kategorie. Also Schwergewichtler trotzdem. Ja. Ich kenne mich mit Judo ehrlich gesagt nicht genug aus, aber da er wohl laut Aussage als Title-Prop getestet werden soll, was ich ein bisschen ambitioniert finde tatsächlich, war ich etwas überrascht, weil A ist er ein bisschen leicht.
Ja, wenn er nicht mal 100 Kilo
wiegt. Und zum anderen ja, ich meine, es gibt ja so durchaus den einen oder anderen, Eddie Benarous zum Beispiel, ist auch kein mega schwerer Prop, ein sehr mobiler Prop, technisch aber eben halt sehr versiert. Und ich habe nirgendwo was gefunden, ob Joseph Terek mal Rugby gespielt hat, wenn ich
also ehrlich bin. Ich habe jetzt auch mal gegoogelt, und zwar La Montagne, das ist, waren ja schon bei regionalen Blättern, das ist unser Regionalblatt, so Brief, Aurillac, Clermont. Du hast tatsächlich recht. Jetzt muss ich ein bisschen durchscrollen. Genau, ist Vize-Weltmeister, Judo, und genau. Aber kommt jetzt daher mit 123 Kilo. Hat also ein bisschen zugenommen.
Ja gut, ist natürlich, hat ein bisschen zugelegt. Ja, ich guck mal.
Also verrückt. Der ist halt wirklich da.
Ja, und das ist halt so das, wo man, ich meine, ich bin zwiegespalten, weil Tighthead Prop, was ja auch nur die Position ist, die ich lange gespielt habe, ist eine unglaublich technische Position. Wenn man mir gesagt hätte, zweite Reihe, Flanker, hätte ich gesagt, ja.
Was soll denn das jetzt hier heißen, zweite Reihe?
Naja, ich sag mal, die Georgen haben sich ja auch in ihrer Anfangszeit, genauso wie die Rumänen, hauptsächlich aus Ringern rekrutiert. Und da gibt's durchaus viele Dinge. Gut, Crockroll ist nicht mehr erlaubt, aber gerade bei Cleanouts, gerade beim Tackles, gerade bei solchen Dingen gibt es ja viele Parallelen zwischen Ringen, zwischen Judo und Rugby. Sehe ich durchaus. Hätte mir durchaus vorstellen können, weshalb man sagt, der kann seine Stärken haben. Aber ein Pro-Dedeux-Gedränge ist, glaube ich, schon, also ist ein Niveau, wo du sagst, also für jemanden, der das noch nie gemacht hat, Ich weiß nicht mal, also es hat ja die meisten Props wechseln ja ab einer gewissen Stufe nicht mal die Seite des Gedränges. Ob man dann als Novize direkt auf diesem Niveau im Gedränge einsteigen kann.
Vergessen, das ist französisches Gedränge, da kann man auch viel cheaten. Das ist nicht so, ist nicht so wie in England oder Irland, das ist super strikt. Da kann man auch mal richtig schön schief reindrücken. Aber es ist eine gute Frage, weil das Judo ja eigentlich auch extrem technisch ist. Und man muss ja mit viel Griffen arbeiten. Oder ich habe wirklich gar keine Ahnung von Judo, aber wenn ich mir das zumindest angucke, Olympia steht ja vor der Tür, kann man das wieder bewundern. Es ist ja auch mit viel Griffen, dann mit dem, wie man den Nacken einsetzt, wie man die Hände, wie man zieht und sowas. Also warum nicht? Aber also es ist vor 3 Tagen kam der Artikel raus. Ich nehme an, der wird eine Woche mittrainieren und dann wird man entscheiden, oder?
Ja, also das denke ich auch. Aber ich meine, er wird ja trotzdem, sie werden ja irgendwas in ihm gesehen haben, dass sie ihn überhaupt eingeladen haben. Vielleicht hat er auch lange Rugby gespielt in seiner Jugend und es ist nur nirgendwo publik. Ich meine, das ist vielleicht auf dem Niveau, das er gespielt hat, auch nichts. Oder im Vergleich zu seinen Judo-Kenntnissen nicht wirklich relevant genug, um es auf seine Wikipedia-Seite zu schreiben. Das kann ja auch sein. Aber ich fand trotzdem, dass das eine wilde Entscheidung war. Oder eine wilde Nachricht ist. Wir werden sehen, was passiert. Ne? Aber ich meine, im Vergleich zu Courtney Laws und Co., wer da alles unterschrieben hatte, Brief, fällt das natürlich schon ein kleines bisschen raus.
Ja, ich finde auch krass, dass da eigentlich keinen großen Rugby, so einen großen Rugby-Medien keinen Artikel zu gibt. Es gibt so halt die Lokalzeitung eigentlich und sonst niemanden. Ja. Also das wäre eigentlich schon mal eine News wert. Aber gut.
Ja, schon. Also hätte ich auch gedacht, aber auf der anderen Seite will vielleicht O'Brien das wirklich nicht an die große Glocke hängen, weil sie sagen, naja, wenn das nicht klappt, haben wir hier irgendwie ein großes Ding draus gemacht und oder sie wollen einfach nicht, dass dann mehr Druck drauf ist und mehr Augen drauf ist als nötig.
Ja, oder dass jemand anders wegkommt und sich den wegschnappt.
Auch möglich, ja. Ja, ich meine, es wäre spannend. Ich meine, selbst wenn das nicht klappt, es wird sicherlich den einen oder anderen Drittligisten geben, der da Interesse drin hat. Es ist natürlich die Frage, ob sich für ihn das finanziell dann noch lohnt. Aber da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was daraus wird. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden, falls wir irgendwas mitkriegen.
Und, also ich habe heute noch mit jemandem aus Brief telefoniert, der hat es wirklich mit keiner Silbe erwähnt. Mit keiner Silbe. Wirklich, also wir haben über alles geredet eigentlich. Aber das wurde nicht mehr erwähnt. Nicht mal erwähnt. Also ich werde mal gucken, was daran wirklich. Ich werde jetzt mal auch meine Quellen hier befragen.
Ich bin wirklich gespannt, was daraus wird, weil die meisten Entscheidungen kann man irgendwie, also Lee Halfpenny, ne, wo ich sage, das ist eine wilde Entscheidung, weil Lee Halfpenny, der seine Karriere 90% aller Spiele verletzt war, der diese Saison bei den Crusaders ein Spiel gemacht hat, kann ich mir erklären, weshalb man ihn haben will.
Hat noch nicht unterschrieben, sondern ist ja nur ein Gerücht, muss man auch sagen. Ich bin gerade auf der Instagram-Seite von Wann, da ist er zumindest noch nicht announced, nicht offiziell.
Nee, also er war wohl zum Medical, also er hat wohl Probetraining mitgemacht, Medical gemacht und man ist wohl interessiert. Mhm. Ich kann verstehen, weshalb. Super, sehr in seiner Hochzeit einer der besten Kicker der Welt gewesen.
Großer Name.
Also großer Name, erfahrener Spieler, ich meine, er hat Lions Tour gespielt, er hat WM gespielt, er hat viel Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es ein Spieler ist, den du holst, damit er auf dem Feld steht. Ich glaube, das ist ein Spieler, den du holst, um Ruhe ins Team zu bringen, um Erfahrung ins Team zu bringen, um vielleicht deine Kicker auch einfach zu verbessern, dass du ihm so eine duale Rolle anbietest. Weil, wie gesagt, der Mann ist 34, glaube ich, war schon immer sehr verletzungsgeplagt, hat in den letzten Jahren sehr abgebaut. Hat, wie gesagt, bei den Crusaders hat er ein einziges Spiel gemacht und ich weiß nicht mal, ob er da durchgespielt hat. Er hat den Zenit seiner Karriere seit einigen Jahren hinter sich, muss man in aller Fairness sagen. Und ich meine, es kommt ihm natürlich zugute, dass die Top 14 nicht allzu stark auf Luftduelle setzt.
Wobei man auch sagen muss, immer mehr. Also wenn man jetzt sich das Rugby anguckt und auch mit so großen 15ern wie Leo Barré, also auch im Brief haben wir ja so gespielt, wir haben ja, also ich will jetzt nicht das System hier liegen. Aber wir haben ja eigentlich sobald nach 3-4 Phasen bestimmten Abständen, so halt, wenn wir nach vorne gekommen sind, den Ball richtig hoch und dann hatten wir mit Tank einfach jemanden, der die Leute also das war geisteskrank. Und auf dem anderen Wing, weiß ich gar nicht mehr, wen wir da hatten. Auf jeden Fall, ich glaube, immer mehr auch, weil, ich meine, Südafrika ist damit zweimal Weltmeister geworden, ne?
Ja. Aber es ist noch nicht ganz so krass, wie es halt in der URC wäre. Und das kommt ihm natürlich ein bisschen zugute, dass er da ein bisschen geschont wird, dass er nicht die ganz harten Kollisionen hat, dass er vielleicht wirklich ein bisschen mehr kicken kann, was ihm gut liegt. Aber ja, es ist natürlich, es ist ein Thema von, wen kriegt wann tatsächlich aktuell noch? Einfach, wer ist noch auf dem Markt?
Man muss auch vielleicht generell sagen, Wann hat ja schon ein großes Recruitment gemacht. Wir hatten ja ein paar Folgen davor geredet, wie viel Geld Wann jetzt mehr wohl im Budget hat. Ich glaube, 30 Millionen hatten wir gesagt. Irgendwie so.
Ja, also ein bisschen weniger ist es wohl nicht. Also sie sind aktuell wohl bei 22. Mhm. Von 13 hoch anvisiert waren 30. Kann sein, dass sie da noch hinkommen, aber man muss natürlich auch sagen, dass seit ihrem Aufstieg noch nicht so viel Zeit vergangen ist und dass sie jetzt noch dabei sind. Da spielt ja viel mit rein. Also wir haben jetzt für den Moment, heißt es, werden sie die Saison keine Spiele in andere Stadien verlegen. Dafür sei das alles zu kurzfristig. Aber ich meine, das Interesse ist da. Also wir haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. 9.000 Dauerkarten haben sie jetzt schon verkauft von 11.500 Plätzen. Der Rest darf nicht verkauft werden. Also weil der Rest sind dann Gästekarten und Sponsoren-Tickets.
Friends and Family, hallo.
Also da bleibt wirklich nicht viel übrig. Wer da hin will, muss sich,
Ja, das ist ganz einfach, was man da muss. Das Doppelte bezahlen und irgendjemandem die Karte abkaufen. Das ist ganz einfach.
Also es ist schon spektakulär. Also die Rugby-Community im Brief in Wann scheint da schon, oder in der Bretagne, deswegen bin ich, glaube ich, auf Brief gekommen, weil ich Bretagne sagen wollte, scheint da schon echt hinter zu sein. Und wenn sie da wirklich noch den einen oder anderen großen Sponsoren anziehen können, dann werden sie auch diese Summe kommen. Mit Marco Vonipola, mit Charles Piotau, potenziell die Halfpenny, haben sie in dem Fall eine ganze Menge Erfahrung.
Ich meine, ich bin gerade auf Instagram, die haben ja mit Fabrice Metz jemanden geholt, der 33 ist, hat nochmal 2 Jahre unterschrieben, mit zweite Reihe. Dann, sie haben generell viele zweite Reihen geholt. Ich meine, sie haben auch mit Christian van der Merwe jemanden geholt, der von Nevers kommt. Sie haben sich auch mit viel Erfahrung, kann man eigentlich sagen, verbessert. Sie haben einen 32-jährigen fidschianischen Winger geholt von Castre, Filippo Nakusi. Sie haben mit Kitty jemanden geholt aus Racing. Also sie haben wirklich viele Leute geholt, die entweder etwas älter schon sind oder die ihre Karriere neu starten müssen. Was heißt neu starten, aber die so ein bisschen muss wieder vorwärts gehen. Tani Willi ist da vielleicht so der richtige Name. Ja. Ist ja von Clermont nach Bordeaux, hat in jungen Jahren schon Nationalmannschaft gespielt, also die französische Nationalmannschaft gespielt. Und ist dann aber irgendwie, die Konkurrenz in der Dreiviertel von Bordeaux kennen wir alle. Natürlich super schwer, sich da durchzusetzen. Hat jetzt auch in Wann unterschrieben. Ist ja ein Mix, ein ganz interessanter Mix, ja, auch mit einem Francis Saili, der auch von Racing kommt, der auch schon, auch nicht mehr der Jüngste ist. Der müsste, wie alt ist der denn? Ja, ist auch 33. Nichts gegen Menschen, die 33 sind, die sind natürlich noch sehr, sehr jung, aber eben im Rugby-Universum dann doch schon eher so im Herbst der Karriere, wenn nicht schon so ein bisschen der Winter.
Also was man vielleicht auch noch kurz irgendwie außenrum herzu sagen kann, dass Racing und Wann seit Jahren eine echt gute Beziehung miteinander haben. Also vor ein paar Jahren hat Racing sogar ein Top-14-Spiel in Wann gespielt. Und seitdem hat man eng gerade in der Jugend zusammengearbeitet und Racing hat immer mal wieder den einen oder anderen Spieler verliehen. Die beiden Präsidenten kennen sich gut und mögen sich. Kommt gut miteinander klar, die Stadt auch mit dem TGV gut erreichbar aus Paris. War spannend, dass das sich jetzt auch anhält, wo sie quasi Liga-Konkurrenten sind, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die beiden Vereine trotzdem sicherlich in unterschiedlichen Dimensionen spielen werden. Aber
davon gehe ich auch stark aus, aber ist schon interessant, was du sagst, stimmt auch. Man muss auch, vielleicht wenn man über Wann redet, auch betonen, wie sich die Jugendarbeit da entwickelt hat. Ich glaube, das war jetzt nicht einer der Vereine, die man das Prädikat Club Formateur gegeben hätte, noch vor einigen Jahren. Aber inzwischen hat es ja sogar jemanden, der bei der U20 jetzt im Finale am Freitag, also morgen, wir nehmen am Donnerstag auf, starten wird. Dementsprechend glaube ich, ich meine, wir haben so oft schon drüber geredet, aber da echt die Rugby-Bewegung kommt im, was sagt man, ja, in der Bretagne an. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Ich finde es, also für mich, wo du jetzt gerade so die U20-WM ansprichst, finde ich es eigentlich ein bisschen, finde ich es einfach sehr schade, dass man sich hier von World Rugby-Seite so entschieden hat, das so auf die nächsten Jahre in Südafrika zu zementieren. Weil, wenn man sich, wenn man.
Vielleicht mal kurz den Kontext, also für Leute, die das nicht wissen, aktuell U20-Weltmeisterschaft und Trophy, die findet anders als bei den Männern nicht alle vier, sondern jedes Jahr statt. Und ja. Genau, was interessant zu erwähnen, Spanien spielt den U20-Weltmeisterschaft, spielt also gegen die ganz Großen. Das ist vielleicht interessant. Und ja, Schottland spielt zum Beispiel die Trophy. Haben sie jetzt gewonnen, steigen also auf. Aber trotzdem, ja, mit, sage ich mal, Abstieg und Aufstieg. Also da können wir Deutschen immer vielleicht eines Tages ja auch mal eine Weltmeisterschaft spielen in der U20.
Ja.
Wäre zumindest möglich.
Also wäre zumindest möglich, wäre auch fantastisch. Ich kann mich halt auch noch erinnern, dass die in Frankreich war die U20-WM auch immer ein großes Thema. Also sie war jetzt dreimal, hat sie in Frankreich stattgefunden. Das erste Mal, das ist schon lange her, das war die Generation Morgan Parra unter anderem. Da hat die U20-WM in Vichy stattgefunden, neben anderen Orten. Aber ihr hört schon am Namen des Starspielers Morgan Parra, dass es schon ein paar Jahre her ist. Und seitdem hat sie noch zwei weitere Male stattgefunden. 2013, glaube ich, entweder 2013 oder 2014 in Wann tatsächlich. Und danach vor ein paar Jahren nochmal in Narbonne-Béziers und Perpignan, wo Frankreich den ersten WM-Titel seit langem geholt hat, gegen England im Finale vor ausverkauftem Haus im Stade de la Méditerranée. Aber es war eben vor allem auch so ein bisschen der Startschuss für, wo man gesehen hat, diese ausverkauften Stadien in Vannes und in Rennes und wo man irgendwie gesehen hat, ach, guck mal an, da geht ja was. Und das war dann auch Brett's, ach Gott, wie heißt er denn, der damals CEO von World Rugby war, der jetzt, der hat früher für Racing gespielt, in Australien hat früher für Racing gespielt, war dann CEO von World Rugby und arbeitet jetzt irgendwie als Development Officer Europe für die NFL oder irgendwie sowas in der Richtung. Hat in einem Interview auch erzählt, dass es vom französischen Verband ganz klar so benannt wurde, wir wollen die WM in eine Region bringen, in der Rugby noch keine so große Tradition hat. Wir wollen es als Entwicklungstool benutzen und gucken, was geht. Und es ging sehr, sehr viel. Und diese Story endet mit dem Ort, der vorher niemals mit Rugby in Berührung oder in Verbindung gebracht wurde, jetzt mit einem Erstligaverein. Und ich finde es, natürlich hat das nicht in jeder Stadt so funktioniert, aber es zeigt, was es bedeuten kann, wenn man diese Wettbewerbe in eine Region bringt, die noch nicht so viel damit in Berührung gekommen sind. Und ich finde es schade, dass man sich mal wieder im Rugby dazu entschieden hat, stattdessen die altbekannten Orte zu bedienen.
Es ist halt die alte Leier, wir sprechen ganz häufig drüber, es gibt diesen einen Kuchen zwischen etablierten Rugby-Nationen, also Frankreich, England, Irland, Südafrika, Australien, Neuseeland, Wales, Schottland, so die irgendwie alle, und dann kann man vielleicht noch Georgien und Fidschi, wobei vielleicht eigentlich auch nicht richtig, und dann nochmal Portugal, so. Aber, sind wir mal ehrlich, also wirklich, werden die auch nicht gefördert, und da könnte man so, so viel mehr machen. Diese tolle Sportart, das tolle Produkt, am Ende des Tages ist es ein Produkt, wir sind alle ein Produkt,
ja.
Dass man einfach ganz neue Märkte erschließt und es einfach an die Welt trägt, weil ich kann mich erinnern, ganz kleines Beispiel, wir spielen U18 Deutsche Meisterschaft in Berlin, BRC gegen Frankfurt, im Amateurstadion von Hertha 03 Zehlendorf, ist ein bekannter Fußballverein, spielen vierte Liga, fünfte Liga, aber ein großes Stadion. So, und natürlich, wenn du da sagst, ja, das ist ein Finale, kommt natürlich niemand, so. Weil das ist ja Rugby, das geht ja niemand. Was haben wir also gemacht? Wir haben also Tickets gedruckt, da stand 10 Euro drauf. Und die haben wir dann Leuten einfach umsonst gegeben. Meinten, ja, hier kriegst du geschenkt, alle anderen mussten 10 Euro zahlen. Und es wurde richtig voll, es war ein recht tolles Event. Über 1000 Leute waren da bei einer U18 deutschen Meisterschaft. Und ich habe natürlich auch ganz viele Leute hergebracht, die noch nie Rugby gesehen haben. Und mir am Ende gesagt haben, ey, das war einfach ein super tolles Entertainment. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und so soll es ja sein, ins Stadion gehen, Spaß haben, sich daran erfreuen und wieder nach Hause gehen. Und dass man aber, sage ich mal, solches wie eine U20-Weltmeisterschaft dann immer an Länder gibt, die ja schon Rugby-verrückt sind, wo Rugby mit Abstand die Nummer 1 ist, ja, ist halt am Ende des Tages vertanes Potenzial. Wir wissen natürlich auch nicht, aus welchen Gründen diese Entscheidung getroffen wurde. Vielleicht gibt es auch gute Gründe, von denen wir nichts wissen. Vielleicht war es auch das einzige Land, was sich beworben hat. Wissen wir nicht. Aber dass man das jetzt so auf so lange Zeit vergeben muss, gibt natürlich Planungssicherheit, aber ich glaube, das ist auch eine vertane Chance.
Ja, zumal wir ja aktuell auch sehen, dass es die Menschen in Südafrika nicht interessiert. Warum auch? Die konnten am gleichen Wochenende konnten sie die Springboks sehen gegen Irland.
Und da war es voll.
Und aus guten Gründen. Ne? Aber die U20, die Stadien sind leer. Und vielleicht wäre es in, ich weiß nicht, Buxtehude nicht voller
Portugal, gewesen. Portugal, in Spanien. Da wäre es voller gewesen.
Ja.
Weiß ich jetzt schon.
Du hast so viele tolle Stadien in Spanien. Warum nicht? Vor allem Spanien war sogar dabei. Das wusste man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht. Ja. Aber das hätte sich ja trotzdem gut angeboten. Und weißt, selbst du sagst, U20-Trophy, warum muss das in Edinburgh stattfinden? Warum muss das wieder in einem Ort stattfinden? Weißt du, natürlich finde ich es albern, dass sie ihre World 15-Spiele, Women's 15s nach Saudi-Arabien geben, wo Frauen gerade so Auto fahren dürfen. Aber sei es drum, ne? Aber wenigstens ist es woanders. Und kostet World Rugby Geld? Sicherlich. Aber warum gibst du so eine Veranstaltung nicht nach irgendwie Dänemark oder ich weiß es nicht, Portugal oder lass es auch mal dann vielleicht
Deutschland.
Ja, Deutschland oder irgendwas, weißt du, dann, wenn du schon da bist, warum nicht irgendwie, wenn du schon um die Ecke bist von Südafrika, warum ist es dann Südafrika und nicht stattdessen irgendwie, gut, ich wollte gerade Kenia sagen, gut, Kenia gibt gerade, ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, aber es gibt auch andere Länder auf dem afrikanischen Kontinent, wo das sich anbieten würde. Madagaskar, wo für die Ligaspiele knapp 40.000 Leute ins Stadion kommen. Wäre ja vielleicht auch mal eine Idee. Übrigens tatsächlich beeindruckende Bilder. Der Rugby ist sicherlich nicht der beste, den ihr je gesehen habt, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schaut in die Livestreams rein vom madagassischen Rugby. Das sind beeindruckende Bilder. Also oftmals wirklich für die großen Spieler 30.000, 40.000 Leute im Stadion. Das ist schon nicht schlecht. Würde sich ja anbieten.
Weil weniger Menschen als jetzt in Südafrika sind wahrscheinlich nicht da.
Nee, von daher, aber gut.
Das ist halt die alte Leier und am Ende des Tages haben wir vielleicht auch nicht das Rezept dagegen. Ja.
Also. Nee, sicherlich nicht. Aber gut. Vielleicht hoffentlich erfolgreicher Schritt der Rugby-Entwicklung. Du hast schon angesprochen, wir haben schon angesprochen, Naoto Saito wechselt von den Suntory St. Goliath aus der Japanese League One zum französischen Meister, zum Stade Toulousain, wird dort nominell zahlenmäßig den nach Bayonne wechselnden Baptiste Germain ersetzen. Die berechtigte Frage ist natürlich, mit einem Weltstar wie Antoine Dupont, mit einem mehr als kapablen, aber nicht für die Nationalmannschaft in Frage kommenden Ersatz wie Paul Graou, braucht es dann noch einen internationalen Star wie Saito?
Anscheinend ja. Also ich würde erstmal jetzt nicht Toulouse Recruitment-Strategie kritisieren, weil der Erfolg gibt ihnen A recht, B ist es wahrscheinlich die einzige Marke im französischen Rugby, die man in Anführungszeichen weltweit vertreiben kann. Das ist natürlich nicht Real Madrid oder Barcelona. Ja. Aber sie gehen ja machen USA-Reisen, haben Partnerships mit verschiedenen Teams auch in den USA. Und das ist sicherlich für die Stärkung der Marke nicht schlecht. Du hast dann einen neuen Markt auch, den du erschließt irgendwie. Du hast dann so einen Hometown-Hero aus Japan, der in Toulouse spielt, der französischer Meister ist, Champions Cup-Sieger. Also das ist auch schon mal sicherlich ein Grund. Und spielerisch ist natürlich das super schwer einzuschätzen, aber ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, warum nicht? Also,
vielleicht von der kommerziellen Perspektive nochmal, weil das eigentlich tatsächlich ganz spannend ist. Er ist ja der fünfte japanische Nationalspieler, der in Frankreich spielt. Der zweite in Toulouse tatsächlich. Toulouse hatte zwei, einen Espoir und einen Prop, der eine Zeit lang da war. Also vielleicht sogar der sechste. Ansonsten Tivita Tatafu natürlich. Toulon waren damals so die ersten, die nach der WM in 2015 aufgesprungen sind und Ayumu Goromaru verpflichtet haben. Sportlichen Flop, muss man ganz klar sagen. Ihr Schritt war damals, Toulon hat immer noch einen Slogan, hatten aber damals vor allem einen Slogan, den benutzen sie heute nicht mehr so viel. Ici tout est différent, hier ist alles anders, den sie in allen möglichen Sprachen auf ihrer Website hatten. Und den haben sie dann auf Japanisch hinzugefügt und auf der nach Japan vertriebenen Trikots noch mit raufgedruckt haben. Clermont ist tatsächlich einen Schritt weitergegangen. Vielleicht hörst du dazu nochmal irgendwas. Vielleicht versuchen sie das Gleiche auch mit Deutschland, wer weiß. Da war es tatsächlich so, dass als Kotaro Matsushima nach Clermont gewechselt ist im ersten Jahr, wo er wirklich viel und gut gespielt hat, haben sie tatsächlich die Vermarktung der Top-14-Rechte vorangetrieben in Japan. Die konnten dann tatsächlich in Japan auch die Spiele live verfolgen, was aktuell wieder nicht der Fall ist, aber das hat Clermont hat sich erfolgreich vorangetrieben und sie waren die Ersten, die so eine kommerzielle Auslandstournee gemacht haben. Die haben zwei Freundschaftsspiele, zwei Testspiele im November Testfeld in Japan gespielt und das auch vor gutem Publikum. Das hat echt gut funktioniert, da waren sie wirklich so ein bisschen Pioniere, weil ja klar, es gab immer das eine Premiership-Spiel, was in den USA stattgefunden hat und mal hier das eine oder andere Spiel oder da, aber ich glaube, sie waren so die Ersten, die diese Tourneen, wie es sie auch im Fußball gibt, tatsächlich im Rugby so durchgezogen
haben. Also aktuell kann ich noch nichts berichten, aber ich werde mich ins Zeug legen, ja, dass wir das also dann schaffen, dass dann hier nächstes Jahr zur gleichen Zeit geht es dann gegen den BRC im Olympiastadion und gegen den BSV dann zwei Tage danach, dass wir auf jeden Fall eine adäquate Vorbereitung dann haben, auch für die Top 14.
Fänd ich nicht verkehrt. Ich meine, das wäre auch nicht das erste Mal, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen Vereinsteams spielt. Ich kann mich erinnern, dass es noch nicht so lange her ist, dass sie Testspiele gegen Limoges und La Rochelle gespielt haben.
Stimmt.
Was auch Limoges war. Limoges ist immer noch eine Entscheidung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, weshalb man irgendwie gegen ein damals auch schon fünfklassiges Team gespielt hat. La Rochelle hat Sinn ergeben, ne, vor allem mit der Verbindung von Robert Mohr, Entschuldigung, das hat super Sinn ergeben, ne, aber Limoges verstehe ich immer noch nicht ganz. Aber das wäre natürlich schon...
Viel wichtiger ist, wer hat gewonnen?
Deutschland und La Rochelle.
Okay.
La Rochelle auch haushoch.
Überraschung!
Aber das fand ich ganz spannend und ich bin gespannt, ob Toulouse das Ganze jetzt auch in der Form weiterspinnen. Persönlich denke ich, du brauchst drei Neuner.
Eigentlich sogar
in jedem
vier.
Fall.
Vier was alles eigentlich. Du hast eigentlich drei Profiverträge, dann hast du noch einen Espoir-Vertrag. Und am besten sogar noch einen fünften Espoir-Vertrag, damit da noch richtig Konkurrenz ist. Und am besten dann noch einen 18-Jährigen oder 17-Jährigen, der gerade noch hochkommt, der schon so ein bisschen eigentlich auch schon am Kratzen ist, damit dann richtig Konkurrenz und Feuer da ist. In Toulouse wahrscheinlich auch der Fall. Also, ja.
Ja, ich meine, sie haben natürlich nicht die Konkurrenzsituation, wie sie andere Vereine haben. Liegt in der Natur der Sache. Aber Antoine Dupont ist jetzt bei Olympia. Er wird danach seine Pause kriegen, nach der WM-Saison, Meistersaison oder Doublesieger-Saison Olympia. Er wird danach erstmal eine Pause kriegen.
Hoffentlich.
Er ist zu den Six Nations nicht da. Ja, hoffentlich. Er ist im November nicht da. Paul Graou hat gute Leistungen gezeigt, absolut, aber du brauchst jemanden dahinter. Und warum dann nicht jemanden nehmen? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Naoto Saito so teuer ist, wenn ich ehrlich bin.
Nee.
Der wird sich vielleicht kein Schnäppchen sein.
Also das Ding ist ja, was ich so gehört habe von meinen Kollegen und Mitspielern, die schon in Japan gespielt haben. Du hast ja in Japan riesige Unternehmen Ende des Tages, die sich so eine Werks 15 wenn man es aber nennen will, leistet halt, ne? Und dementsprechend sind die Gehälter eben auch. Also sind schon, was ich so gehört habe, sehr, sehr gut,
Aber
auch für junge Spieler. Also ich habe da Stories gehört, das habe ich natürlich nicht verifiziert, ich lasse mir nicht die Verträge geben. Aber da waren Summen, da habe ich gedacht, hä, kann das sein? Warum bin ich nicht in Japan? Habe ich was falsch gemacht?
also es hat seine Gründe, weshalb Top-Namen in Japan auch durchaus in der zweiten oder dritten Liga spielen. Man muss dazu relativierend sagen, dass es zwei Änderungen oder dass es zwei Dinge gibt, die man relativierend sagen muss. A, gelten diese Verträge, diese Top-Verträge oftmals nur für die ausländischen Spieler. Die japanischen Spieler verdienen oftmals deutlich weniger. Auch das ist im Moment, und da kommen wir relativierend zwei dazu, dass es eine Änderung gab mit der Einführung der aktuellen Japanese Top League, wie sie es jetzt gibt, wurden nämlich die Vereine nominell von diesen Konzernen getrennt. Also das heißt, es sind jetzt tatsächlich eigenständige Vereine, die oftmals trotzdem natürlich in dieses Firmenkonstrukt gehören. Aber vorher war es so, dass nur die ausländischen Spieler Geld verdient haben, eigentlich. Die japanischen Spieler waren Angestellte des Konzerns.
Wenn ich da was zu mal sagen darf,
Und
also da habe ich auch Geschichten gehört, da kommen dann halt nur dann 10 ausländischen Spieler und die ganzen anderen Jungs kommen alle in Anzug an, weil die halt für den Konzern arbeiten. Und dann haben die, keine Ahnung, haben 18 Uhr Feierabend, wie auch immer das im japanischen Arbeitsleben ist, kommen dann in ihrem Anzug und Aktentasche aus irgendeinem Businessraum raus, ziehen sich um, haben mit Rugby gespielt. Aber auch eigentlich ein lustiges Konzept, keine Ahnung.
Und das, es hatte halt sehr viele Unterschiede, sehr viele seine Vor- und Nachteile, weil die Spieler hatten nicht unbedingt den großen Drive, sich zu verbessern, weil gefeuert wurden sie nicht. Auf der anderen Seite hat es halt dieses massive, krasse Gehaltsgefälle gegeben. Und Japan ist da ja sehr behördig, ne? Aber ja, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Aber das ist jetzt nominell, es hat auch noch, gab auch noch andere Probleme. Also lange war es ja auch so, dass alle Ligaspiele auf in neutralen Stadien gespielt wurden. Also das heißt, dein Heimstadion musste irgendwie 150, 200 Kilometer von deinem Firmenstandort entfernt sein. Ganz wildes Konstrukt. Ja, komplett bescheuert. Auch einer der Hauptgründe, weshalb wir jetzt in der Top League diese tollen Zuschauerzahlen sehen mit 11, 12, 13, 14.000 Leuten im Schnitt, weil sie jetzt tatsächlich endlich mal ein Heimspiel haben.
Wer
Kannst du
denkt sich denn
keinem
sowas
erzählen,
aus?
es ist
Also, das ist
wirklich,
ja.
ich habe Japaner anscheinend. Ja, ganz wild. Also die Top-League-Reformen haben wirklich gut funktioniert, das muss man sagen, aber es waren halt auch so offensichtliche Änderungen teilweise. Also zu sagen, es erfordert kein Genie zu sagen, vielleicht sollten Vereine in ihren eigenen Stadien spielen dürfen.
Heimspiele sind
Es
schon mal gut
erfordert
in
kein
Ordnung.
Genie.
Ja.
Hat seine Vorteile,
Beförderung. Der
also
Mann muss
möchte ich jetzt gar
befördert
nicht
werden. Der ist
kleinreden.
genial.
Aber du hast die, ich finde es halt schon spannend, weil du, wie gesagt, die großen Unternehmen sind natürlich immer noch drin, ne? Coca-Cola, Suntory, Samsung, wie sie alle heißen. Die Samsung glaube ich nicht, aber es sind
Sangolita, irgendwie Unternehmen,
einige,
die man gar nicht kennt,
Toyota
aber
auch
gut
noch.
kohlet.
Ja,
Aber ich meine,
meine.
Johan Mastri ist ja auch in der zweiten Liga noch gegangen. Er hat ja hier aufgehört in Frankreich. Hat sich dann überlegt, na, was mache ich jetzt? Fange ich jetzt schon an hier als ich glaube, was macht der jetzt? Er hat, glaube ich, eine Mode, so Design und Dein Unternehmen mit seinem Bruder zusammen. Hat sich gedacht, nee, mach nochmal eine Saison in Japan und dann geht's zurück.
Suntory, nur nach schnellem Googlen, bietet sich für einen Rugby-Verein halt einfach an, weil sie hauptsächlich zu Suntory gehören unter anderem Glengarriock, Jim Beam, Maker's Mark, Canadian Club.
Das sind ganz kleine,
Das
familiäre Unternehmen, von denen die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben.
Schweppes gehört dazu, Orangina, aber ich weiß nicht,
Was?
ob die dazu.
Das Orangina hier in
Aber
Frankreich
wahrscheinlich nur
gehört
Friend.
den Japanern?
Wahrscheinlich nicht. Also anscheinend. Also hier steht zum, wird hier zumindest als zugekaufte
So.
Marke gelistet. Und sie haben in Japan die Franchise-Rechte für die PepsiCo-Marken und für Häagen-Dazs.
Ja,
Also
denen
es
geht's gut.
heißt Subway, Pepsi, KFC und Co. Auch spannenderweise, das nur ergänzend dazu, dass ihnen neben den Suntory and Goliaths, für die auch damals Sonny Bill Williams gespielt hat, unter anderem, ein Erstliga-Volleyballverein gehört, die Suntory Sunbirds, und sie Hauptsponsor des, was das, Suntory Ladies Open Golf Tournament sind. Ja.
Wisst ihr Bescheid?
Oh Gott. bekannt geworden, unter anderem die Firma, weil sie sich Sophia und Francis Ford Coppola für ihre Werbespots eingekauft haben. Wild. Aber ja, japanischer Rugby ist komisch. Von daher ganz schön, wenn es der ein oder andere Spieler auch mal nach, oder wenn wir den ein oder anderen Spieler auch mal in Europa sehen können. Das ist sehr, sehr schön. Vielleicht einmal kurz noch zu Capuozzo, wo wir Capuozzo schon bei Top-Spielern. Es ist schon, also meine, ich finde die Story an sich nicht mega wild. Im Moment sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind an der Spekulation. Jaminis Zukunft ist ungewiss. Sollte ja jetzt eigentlich diesen Freitag das Meeting stattfinden, wo seine Zukunft entschieden wird, wurde auf nächste Woche Dienstag verschoben. Wer weiß, was dahinter steckt. Aber jetzt hat die Pariser Staatsanwaltschaft angefangen, wegen Morddrohungen zu ermitteln, die er ausgesprochen haben soll. Rassistisch motivierte Morddrohungen, die ausgesprochen haben soll. Wo ich sagen muss, also vielleicht haben die noch andere Nachrichten vorliegen, die wir nicht haben. Das will ich jetzt mal dazu sagen, dass wir nicht wirklich wissen hundertprozentig, auf welcher Basis sie ermitteln. Aber wenn es wirklich für dieses um dieses Instagram-Video geht, dann so übel wie dieses Video war, ist das dann doch irgendwo
nicht ganz
vielleicht ein bisschen drüber. Ne? Es ist nicht ganz eine Morddrohung. Toulon überlegt wohl, wenn man ihn entlässt, möchte man sich Ange Capuozzo aus Toulouse einkaufen. Eigentlich an sich keine große Nachricht. Aber es wäre schon spannend, wenn es das zweite Mal innerhalb von wenigen Jahren ist, dass man einen Fullback von Toulouse teuer aus dem
Vertrag nochmal eine halbe Million rauswerfen. Jawohl, wir haben es ja.
Man muss halt auch sagen, dass es bei Colby tatsächlich rausgeworfenes Geld war. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es bei Capuozzo so anders ist. Weil ich meine, ich möchte Thomas Ramos wirklich nicht zu nahe treten. Aber wenn du dich nicht gegen ihn durchsetzen kannst, dann bist du vielleicht auch kein Weltstar. Dann bist du vielleicht nicht.
Aber haben sie nicht Jaminet auch rausgekauft? Haben sie Jaminet nicht auch rausgekauft?
Nee, der wurde aus seinem Vertrag entlassen.
Bist du dir sicher? Weil ich habe irgendwie auch gelesen, dass sie für ihn auch eine halbe Million bezahlt haben. Für Colby, für Jaminet. Und dann wurde nämlich für eine halbe Million Kinghorn eingekauft. Von Edinburgh.
Also wenn das tatsächlich so ist, dann bin ich beeindruckt von dieser Dummheit.
Ich google das jetzt. Es kann aber auch Fake News sein, also das ist nicht mit Gewehr.
Also ich weiß, also mein Stand war, dass Toulouse sich das Gehalt sparen wollte und sie ihn deshalb haben ziehen lassen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also es würde mich auch...
Sie haben sogar mehr als eine halbe Million bezahlt. Ich habe hier vom L'Equipe, habe ich hier aufgerufen, also seine Liberation soll angeblich um die 550.000 Euro kosten. Ja. Und der Vertrag ging eigentlich nur noch bis 2025. Ich schicke dir mal den Artikel.
Gott, ist das bitter.
Ja, zum dritten Mal dann schon mit richtig Kohle rausgehauen.
Gott, ist das bitter. Er ist wild. Es ist wild. Wie kommt man darauf? Wie kommt man auf sowas? Leute. Er ist,
Kannst du noch, ich hab's dir mal geschickt, kannst du noch mal verifizieren. Das wäre dann schon für Colby eine halbe Million, dann nochmal eine halbe Million, das ist mal schon bei einer ganzen Million. Ich kann mir eigentlich nochmal, nochmal eigentlich eine rüberschicken. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei.
Oh Gott. Ich meine, es ist halt wirklich... Ich meine, verstehe mich auch nicht falsch. Jaminet ist kein schlechter Spieler. Aber ist er der gleich genauso viel Geld wert wie Cheslin Colby?
Er ist Jif.
Oder sogar... Ja, aber... Oh, es ist wild. Also... Man muss sich vor Toulouse ja wirklich verneigen, wenn die 1,5 Millionen Euro aus...
Masterclass, Toulouse Masterclass, haben richtig gekocht.
Ist schon... Und ich meine, Capuozzo, kein schlechter Spieler, absolut nicht, aber hat die Saison schon wieder kaum gespielt, weil ständig verletzt. Und dort, wo er fit war, war er zweite, dritte Wahl hinter den Alternativen. Und
Wie viel, Marc? Wie viel? Was ist
darauf,
dir der Wert?
mir
Dass er zum
persönlich,
BSV wechselt. Wie viel 100.000 bezahlst du?
also wenn er fit bleibt, das Ding ist ja, selbst wenn er fit bleibt, fehlt er die halbe Saison wegen Nationalmannschaft.
Fair.
Für mich, ich kann mir durchaus vorstellen, man, er hat das ein oder andere schöne Ding gezeigt, das auch öffentlichkeitswirksam war, unter anderem auch in deutschen Sportmedien gezeigt wurde, sein Versuch gegen Wales. 200.000 vielleicht, 150.000.
Kriegst ja nicht mal aus Gerexen viel für die Summe.
Er ist auch noch jung, aber er ist halt nun mal ein Spieler, der jetzt in seiner Karriere, in seiner anderthalb Saisons auf absolutem Top-Niveau fast die Hälfte der Zeit verletzt war.
Wobei, das ist auch, ne, immer
Und
Pech. Da kann man.
ja, natürlich, natürlich, aber er ist nun mal auch nicht kräftig gebaut. In einer Liga wie der Top 14, die nach wie vor sehr, sehr physisch ist und auch sehr viel Wert auf Physis
Das kann
legt,
ich bezeugen.
ist es nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um. Ich meine, wie gesagt, er spielt in einem Verein, wo ein Antoine Dupont ein Scrum-Half zwei Props wegpushen kann mit dem Ball in der Hand. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen das, was man vielleicht braucht, ne? Aber ey, ich möchte, er ist ein Spieler, der sehr viel Spaß macht, wenn er wirklich in Form ist. Aber halbe Million Euro?
Ja, das ist schon ein
Man,
Batzen
eine halbe
Geld, ne?
Million Euro,
Also.
für eine halbe Million Euro, dafür kriegst du ein 60 Quadratmeter Haus in einer unattraktiven Region von Berlin.
Zentrumsnah. Köpenick. So viel zu
Ludwigsfelde
viel.
Ost.
Da wollen sie alle hin jetzt, wa?
S-Bahn-Anbindung.
Echt jetzt?
S-Bahn-Anbindung. Kann man
Ja,
nicht meckern.
stimmt.
Ludwigsfelde. Ja. Traurigerweise keine aus der Luft gegriffene Zahl. Die Kaufpreissumme. Weder die eine noch die andere. ja, vielleicht kurz. Wir haben, glaube ich, nicht mehr allzu viel Zeit. Aber nee, eigentlich haben wir keine Zeit mehr. Ich hätte gesagt, lass uns noch kurz darauf eingehen, warum aktuell so viele englische Spieler oder britische Spieler, sagen wir es mal so, rum in Frankreich landen. Aber lass uns das gerne dann für nächste Woche aufheben.
Ja.
Haben wir auch schon mal ein. Weil es ist tatsächlich ein spannendes Thema, aber ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen länger
Also sag mal
ausholen.
so, dass du schon mal Bescheid wirst für die nächste Woche. Wir haben Planung ja schon bekommen. Ich würde eigentlich am liebsten mit dir am Sonntag aufnehmen. Und zwar einfach auf dem Grund, dass ich dann vom Vulkan wieder runter bin. Spoiler, wir verbringen eine Nacht auf einem Vulkan irgendwo hier von Freitag auf Samstag und kommen dann erst Samstagabend wieder. Ich weiß, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn ich dann die erste Preseason-Woche am Sonntag erzählen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, für mich passt das. Ich bin ja.
Ich weiß nicht, wie du beruflich
Für mich
eingebunden bist.
passt
Na
es
gut.
gut.
Dann also.
Nächstes Wochenende tatsächlich nicht. Ist mein erstes, das zweite freie
Ja, dann
Wochenende seit
mal den
langem.
Sonntag mit dem Podcast verbringen,
Dann,
ne? Mega.
ja, und vorher ist ja auch noch Saisoneröffnung bei Hertha und dann wird das einfach ein sportlicher Tag. Das kriegen wir hin.
Ja, perfekt. Dann
Das kriegen wir hin.
also sind wir für Sonntag verabredet. Ich hoffe, ihr hört auch wieder rein, wenn es dann News vom Vulkan gibt und ja, ein bisschen vielleicht nochmal über den britischen Rugby-Markt geredet wird. Dann haben wir dann zwei Themen für euch, um euch vielleicht die Sommerferien ein bisschen zu versüßen. Ja, bis dann, schreibt uns. Wir freuen uns immer über alle Nachrichten, auch wenn ich habe heute auch mal reingeguckt, ja. Michael, ja, zum Beispiel hat uns geschrieben mit Lay Halfpenny. Danke an dich und an alle anderen natürlich. Ja, ihr könnt uns immer wieder schreiben über unsere Instagram-Seite @bleublancrugby oder unsere E-Mail-Adresse.
info@bleublancrugby.de ein Wort, beziehungsweise zwei Worte, je nachdem.
Und ja, mit diesen Worten, bis Sonntag, macht's gut. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ja, tschüss.
Tschüss, bis dahin.